Guten Morgen. Das ist, Dankeschön, natürlich eine ganz schwere Aufgabe, nach so einem Video, nach so einer Aktion jetzt bei der Predigt noch zuzuhören, aber ich glaube, ihr kriegt das hin. Ich freue mich sehr über diesen besonderen Gottesdienst, auch über diese schöne Tradition, dass wir gesagt haben, wir wollen so einen Gottesdienst gestalten, wo wir ganz besonders auch die Kinder, die in die Schule kommen, in den Mittelpunkt stellen und dass es auch ganz viel um die geht und für denen einen guten Start wünschen wollen und für euch beten wollen, Kinder. Und wisst ihr, ich habe was gehört, dass Kinder sich auf Schule freuen. Stimmt das? Also die zum ersten Mal zur Schule kommen, die freuen sich. Die gehen mit Begeisterung zur Schule, die können es kaum erwarten, wer in der Klasse neben einem sitzt, wer der Lehrer ist und wie das in der Pause ist und wie Mathe und Deutsch ist und so weiter. Da freut man sich ganz dolle drauf. Meine Kinder sind 2 und 3 Jahre und die haben auch schon von der Schule erzählt. Also meine Tochter hat gesagt, sie will auch bald in die Schule oder kommt auch bald in die Schule. Man freut sich total vor der Schule, wenn es irgendwann losgeht. Und wie ist das mit Schulkindern, die so ein paar Wochen in der Schule waren? Oder so ein paar Monate in der Schule waren? Da habe ich schon ein paar gefragt, und wie ist es denn jetzt? Ach ja, ich hoffe bald sind Ferien. Ach, so toll ist das gar nicht. Nee, irgendwie ist diese Begeisterung nicht mehr da, die man am Anfang hatte. Kennt ihr das? Also ich habe das schon ganz, ganz oft bemerkt. Kinder, Schule ist toll und Schule ist wichtig, auch wenn sie das nicht immer so anfühlt. Aber ich hoffe, ihr haltet gut durch und macht gut mit. Und wisst ihr, den Erwachsenen, den Großen, die geht es manchmal ganz genauso. Da fängt man an, ein neues Buch zu lesen und sagt, wow, dieses Buch ist richtig gut. Man liest und liest und nach ein paar Kapiteln liegt das Buch nur noch in der Ecke rum und man hat keine Lust mehr. Man fängt den neuen Job an, wenn man sagt, boah, jetzt wird alles gut. Ein besserer Chef und bessere Kollegen, jetzt wird es richtig gut, es macht richtig Spaß. Und nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten merkt man, ja, irgendwie ist das auch nicht das Wahre hier. Oder schauen wir in die Gemeinde. Man kommt in eine neue Gemeinde, hört, oh, Freie Christengemeinde Lichtenau, es soll eine tolle Gemeinde sein, kommt vorbei, lernt uns kennen, ist ganz begeistert, schließt sich hier an und nach einigen Wochen und Monaten merkt man, oh, es sind ja auch nur Menschen. Es ist ja auch nicht die perfekte Gemeinde, die haben ja auch ihre Macken und irgendwie ist die Freude dann doch nicht mehr so groß, wie es am Anfang war. Mit einem neuen Hauskreis habe ich bei mir selber schon ganz oft erlebt. Du fängst einen neuen Hauskreis an, einen neuen Glaubenskurs, irgendwie eine neue Gruppe. Du startest was und bist total begeistert und merkst, wow, ich tanke auf, ich lerne was. Und nach ein paar Wochen ist die Luft raus. Da hat man genau an dem Abend, wo dieser Hauskreis ist, immer was Wichtiges zu tun. Und man merkt das gar nicht. Ich habe das wirklich so erlebt bei mir, dass ich gemerkt habe, ey, warte mal, hier stimmt doch was nicht. Immer wenn Hauskreis ist, da war so ein Männerkreis damals in Braunschweig, wo ich eine Zeit gewohnt habe. Und immer genau dann hatte ich was ganz Wichtiges zu tun. War immer ganz wichtig, was ich als Ausrede hatte. Aber genau an dem Punkt, der mir eigentlich so wichtig war. Ich glaube, die meisten von uns wissen, wovon ich rede. Und wenn nicht, dann wirst du solche Momente in deinem Leben noch öfter mal erfahren. Es soll so ein bisschen um Müdigkeit gehen. Denn ich habe so einen Vers in der Bibel entdeckt, in 2. Korinther 4, Vers 1, der mich sehr angesprochen hat. Und über den wollen wir reden. 2. Korinther 4, Vers 1, da steht, darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht. Ganz kurz, ganz knapp, aber es steckt viel drin in diesem Vers. Ich wollte eigentlich die nächsten 5 Verse auch noch durchgehen, aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, das reicht. Ich glaube, über diesen Vers gibt es genug zu sagen, genug nachzudenken. Diener Gottes dienen beständig. So habe ich das mal überschrieben, diese Predigt. Und das ist ja wirklich eine starke Aussage. Diener Gottes dienen beständig. Je nachdem, wie es in deinem Leben gerade aussieht, würdest du sagen, yo, das ist eine Aussage. Das steht immer in meinem Leben. Das läuft gerade gut. Ich diene beständig und treu. Vielleicht ist diese Predigt auch eher ein Appell an dich, eine Aufforderung in dem Sinne, ja, warte mal, ich sollte mal wieder beständiger und treuer dienen. Und so bin ich ganz gespannt, was für dich heute Morgen dabei ist. Ich bete, dass Gott das gebraucht, um dich zu ermutigen. Wir wollen gucken, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, als Christ beständig zu dienen, gerade dann, wenn es ja immer wieder so schwer fällt, dran zu bleiben? Wie schaffen wir das? Was für Hilfen gibt uns dieser Text mit? Ganz kurz zum Hintergrund. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth, das ist sein 2. Brief. Und er schreibt diesen Brief kurz nachdem Titus bei ihm zu Besuch war und so einen Einblick in das Leben der Korinther gegeben hat. Titus kommt zurück und sagt, Paulus, endlich geschieht hier was. Endlich geht's bergauf mit diesem Haufen in Korinth. Denn wer den ersten Gründerbrief gelesen hat, der weiß, dass es in dieser Gemeinde drunter und drüber ging, dass da viel Chaos herrschte und dass das Verhältnis zwischen Paulus und der Gemeinde alles andere als einfach war. Deswegen kommt Titus zurück und sagt Paulus, es läuft. Es geht in eine gute Richtung. Paulus freut sich riesig und schreibt diesen zweiten Gründerbrief als so eine Art Versöhnungsbrief. So wirklich, lest ihn mal am besten am ganzen Stück durch, total spannend zu sehen, wie herzlich Paulus auf einmal schreibt und wie tiefe und persönliche Einblicke er aus seinem Leben, aus seinem Dienst und aus seinen Kämpfen gibt. Und mittendrin ist Kapitel 4, Vers 1, mit dieser herausfordernden Aussage, ein Diener Gottes ermattet nicht, sondern dient beständig. Was heißt das, was da steht? Da steht das Wort ermatten. Man könnte das übersetzen mit dem Wort nachlassen, müde werden, verzagen, mutlos werden. Also ein Diener Gottes gibt nicht auf, der bleibt dran. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, Zeiten, wo alles gut läuft, da ist es ja einfach. Zeiten, wo alles Spaß macht, ja klar, da ist es ja einfach, dran zu bleiben. Aber bei Paulus war nicht alles leicht. Und das sehen wir gerade in diesem zweiten Korintherbrief. Paulus dient beständig, obwohl nicht alles glatt lief. Im sechsten Kapitel hat er so eine lange Auflistung, was er so erlebt und durchgemacht hat. Und auch im elften Kapitel. Also ich lese das mal vor, ich schmeiße es auch gleich vorne an. Das ist unfassbar, was Paulus für ein Leben gehabt hat. 2. Korinther 11, Abvers 23. Sie dienen Christus, ich rede jetzt unsinnig, ich noch sehr viel mehr. Ich habe weit mehr Mühsal auf mich geladen, bin öfter im Gefängnis gewesen, viel mehr geschlagen worden und war häufig in Todesgefahr. 5-mal habe ich von Juden die 39 Schläge bekommen. 3-mal wurde ich mit Stöcken geprügelt und 1-mal bin ich gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, eine Nacht und ein Tag trieb ich auf hoher See. Ich habe viele Reisen gemacht und kam in Gefahr durch Flüsse und in Gefahr durch Räuber. Ich wurde bedroht durch mein eigenes Volk und durch fremde Nationen. Ich geriet in Gefahr in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer und auch durch falsche Brüder. Also er wurde betrogen, er wurde hintergangen. Wie oft ertrug ich Mühsal und Plage und durchwachte ganze Nächte. Ich litt Hunger und Durst und ertrug alle möglichen Entbehrungen. Ich fror und hatte nicht genug anzuziehen. Und zu allem kommt noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Tolles Leben, was er hatte, oder? Ich glaube, der Typ hat 10-mal so viel erlebt wie wir zusammen. Gefängnisse, Schläge, ausgepeitscht worden, verfolgt worden, verraten worden, Kälte, Hunger. Das sind Sachen, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe noch nie hungern müssen, ich war noch nie im Gefängnis. Ich wurde noch nie für meinen Glauben verfolgt oder geschlagen. Paulus hat all das sein Leben lang erlebt. Und dieser Mann sagt, ich will in allem beständig und treu dienen. Wie ist das möglich? Das heißt auch nicht, dass Paulus mal stark war. Manchmal haben wir so ein Bild, dass Paulus bestimmt richtig stark war und richtig krass unterwegs war. Nein, Paulus war schwach. Der betont das die letzten 3 Kapitel im 2. Korintherbrief immer und immer wieder und sagt, ich war in Schwachheit bei euch, ich bin schwach. Also das kommt total durch, dass Paulus sagt, ich schaff's ja auch nicht alleine. Ich bin ja selber schwach. Und ich mag dieses erste Kapitel so gerne. Also wenn du gerade eine schwere Zeit durchmachst oder gerade irgendwie leidest, lies das erste Kapitel im 2. Korintherbrief. Es ist so ermutigend. Und er schreibt hier in Vers 8 bis 9, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Der große, der starke Paulus schreibt, ich war fertig. Ich habe so viel erlebt, ich wurde so sehr bedrängt, das war über die Maßen, das war über mein Vermögen. Er konnte nicht mehr. Paulus war mehrfach an dem Punkt, wo er gesagt hat, es geht nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. So sehr, dass er am Leben verzweifelt ist. Das klingt nach Suizidgedanken. Am Leben zu verzweifeln, wenn du sagst, ich will eigentlich gar nicht mehr leben. Ich weiß gar nicht mehr, wie Leben funktioniert. Paulus war alles andere als stark. Und trotzdem sagt er, ich möchte beständig und treu dienen. Und in diesem Vers 9, im ersten Kapitel, liefert er die Begründung für das Leid, was er erlebt hat. Das ist nicht immer die Begründung für Leid, aber in seinem Fall hat er gesagt, ich habe so viel Schweres erlebt, damit ich nicht auf mich vertraue, sondern auf Gott, der die Toten aufweckt. Ganz interessant. Er sagt, Gott hat da ganz viel zugelassen, ich habe ganz viel gelitten, damit ich nicht mehr auf mich vertraue, sondern auf den Herrn. Und da sind wir eigentlich wieder beim Thema, denn Krisenzeiten und Gegenwind und Herausforderungen sind dazu da, dass sie dir helfen, auf den Herrn zu vertrauen. Die können dir helfen, beständig zu dienen. Manchmal ist das für uns so eine Bremse, wenn es schwer wird, oder dann bremst mich das aus, dann knockt mich das aus. Aber Gott kann und will das in deinem Leben gebrauchen, damit du treu bleibst. Damit du merkst, ich brauche den Herrn. Ich schaffe das nicht alleine. Ich halte mich an Jesus fest. Ich halte mich an sein Wort. Ich bleibe an ihm dran, weil ich ihn brauche. Irgendwie so aus der Verzweiflung raus hängt man sich an Jesus dran und bleibt dran. Das kann helfen. Es sind Chancen, auch wenn das echt hart ist manchmal. Immer wieder demütig zurückzukommen zu ihm. Zu diesem Gott, der so mächtig ist, dass er sogar Tote auferwecken kann. Und genau das heißt es eigentlich, wenn es darum geht, dass wir nicht müde werden, auch wenn es hart wird, auch wenn ich schwach bin, dann bleibe ich bei Jesus. Und ich halte mich an ihm fest und diene weiter und vertraue ihm weiterhin. Ich war dieses Jahr oft krank, manche haben es mitbekommen, ich lag so oft flach und das hat wirklich genervt. Man will ja stark sein, als Mann will man für die Familie da sein, man will für die Gemeinde da sein, man will Vollgas geben und ist man schon wieder krank. Und schon wieder krank. Und was ich gemerkt habe, ist, dass meine Krankheit dieses Jahr immer wieder dann kam, wenn ich gedacht habe, jetzt läuft es gerade. Jetzt kriege ich gerade etwas richtig gut hin. Immer an so Punkten, wo ich vielleicht in der Gefahr stand, auf mich selber zu vertrauen und sagen, ich schaffe das gerade richtig gut alleine. Da kam Krankheit. Und jedes Mal war dieser Gedanke da, ja, ich bin klein, ich bin schwach, ich brauche Jesus und deswegen halte ich an ihm fest. Absolut nervig dieses Jahr mit der Krankheit und dennoch merkt man, ich brauche Gott. Und dennoch merke ich, das ist eine große Chance, um zu wachsen und dran zu bleiben. Du wirst niemals aus eigener Kraft treu dienen können. Das geht nicht. Du brauchst Jesus. Und manchmal gebraucht er sogar schwere Zeiten, um uns das klar zu machen. Ja, wie läuft's bei dir? Bist du jemand, der gerade beständig und treu dient? Ich glaube, wir alle kennen Zeiten, wo das richtig gut läuft, wo wir hingegeben und fröhlich dienen und gerne kommen in die Gemeinde, zum Hauskreis, in die Gegenwart Gottes. Und wir alle kennen Zeiten, wo das richtig schwerfällt, wo man sich zurückzieht, wo man gute Gründe hat, nicht zu kommen. Die sind immer gut und manchmal auch wirklich berechtigt, wo man irgendwie müde wird, wo man antriebslos wird. Vielleicht hast du Enttäuschung erlebt, vielleicht hast du einen schweren Schicksalsschlag erlebt, vielleicht zweifelst du gerade an Gott, vielleicht gibt es andere Dinge oder Sünden, die dich abhalten, wach und mutig und fröhlich Jesus nachzufolgen. In dieser Zeit, da greift man lieber zur Zeitung, lieber zum Handy als zur Bibel. In dieser Zeit, da schläft man lieber aus, als in die Gemeinschaft von Christen zu kommen. Da baut man lieber zu Hause irgendwas, als zum Hauskreis zu gehen. Das sind diese Zeiten, wo man müde wird. Bei Paulus war es so, dass die enttäuschenden Tiefpunkte seines Lebens ihn nicht runtergedrückt haben, sondern ihn in die Gegenwart Gottes gezogen haben. Das waren Zeiten, wo er Jesus gesucht hat und an Jesus festgehalten hat, auch wenn es schwer war und er schwach war. Und die Frage an dich ist daher, lässt du dich fallen, wenn es schwer wird? Oder läufst du zu dem, der dich auffangen möchte, der dich tragen möchte? Versuchst du alleine damit klarzukommen oder kommst du zu deinen Geschwistern in der Gemeinde, die dich tragen wollen, die für dich da sein wollen? Wo läufst du hin, wenn es schwer wird? das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich musste in letzter Zeit oft an unsere Gemeinde denken und an unsere Gemeindestunden. Gerade ist es schön voll, ich gucke in eure Gesichter und ich freue mich total, aber es gibt Wochen, da ist kaum einer auf der Gemeindestunde. Und ich frage mich, warum? Es gibt Gottesdienste, die sind relativ leer, auch außerhalb der Urlaubszeit. Und ich frage mich, warum? Warum ist das so? Ich sage das nicht mit Frust, ich sage das nicht, um mal richtig reinzuhauen hier vorne, sondern ich sage das, weil ich mir Sorgen mache. Ich habe euch lieb und ich mache mir Sorgen, dass manche vielleicht dabei sind, einzuschlafen. Dass manche vielleicht irgendwo gemütlich geworden sind und diesen Vers aus 2. Korinther 4 nicht mehr unterstreichen können, sagen können, ja, ich möchte treu und beständig dranbleiben. Dass hier Leute sind, die zu kämpfen haben und die immer wieder gegen Kampf, gegen das Einschlafen verlieren oder vielleicht wirklich schon komplett eingeschlafen sind. Bitte frag dich ganz ehrlich und denk jetzt nicht an den Nebenmann, bei dem es noch schlimmer aussieht, oder an den einen, der zu Hause sitzt, dem du unbedingt diese Predigt schicken möchtest, sondern frag dich in diesem Moment, Herr, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es in meinem Herzen aus? Gott wird dir das zeigen, wenn du darum bittest. Und deswegen ist meine Bitte, prüf dich heute Morgen, wo stehst du? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Es ist ja so, dass dieser Kampf gegen das Einschlafen schwer ist. Das geht uns so. Also wir waren gestern auf dem Junggesellenabschied und ich musste abends noch das Auto mit schlafenden Männern nach Hause bringen. Und man kämpft gegen das Einschlafen an. Das ist schwer. Jeder, der schon mal eine Nacht durchgemacht hat und dann sonntags im Gottesdienst sitzt und sich eine halbe Stunde Predigt anhört, der weiß, dass der Kampf gegen Einschlafen wirklich schwer ist. Und da stecken wir alle drin in diesem Kampf, wir alle. Also herzlich willkommen im Club, du bist nicht allein. Ein Diener Gottes macht aber gerade das aus, dass er sich in solchen Zeiten nicht runterziehen lässt und liegen bleibt, sondern aufsteht und weitermacht. Ja, und die große Frage ist, wie geht das? Wie kriegen wir das hin? Das ist doch so schwer. Ja, das ist ein Kampf. Und Paulus gibt uns hier so zwei Hilfen mit, die ich ganz interessant finde. Also ich finde nämlich spannend, dass er in erster Linie keine äußerlichen Hilfen mitgibt. Also er sagt nicht, fang außen an bei deinen Werken. In diesem Sinne, ja, wir leben total beständig, weil wir uns anstrengen. Er sagt auch nicht, wir sind voll gut dabei, weil wir richtig diszipliniert sind. Wir brennen für Jesus, weil wir mit aller Kraft versuchen, gute Werke zu tun. Das sagt Paulus nicht als Tipp. Paulus beginnt im Herzen. Seine Tipps, die er gibt, die beginnen innen, in meinem Verständnis, meinem Kopf und meinem Herzen. Und deswegen ist hier so ein Satz, den ich so wichtig finde. Beständigkeit beginnt nicht außen in meinen Werken, sondern innen in meinem Herzen. Da beginnt Beständigkeit. Und ich habe das schon oft erwähnt und ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen. Dieser Gedanke zieht sich durch die ganze Bibel durch. Ich werde nicht da verändert, wo ich mich ein bisschen anstrenge, sondern wo mein Herz und mein Denken durchflutet und verändert wird. Da beginnt Beständigkeit und werden meine Werke, mein Äußeres verwandelt. Und deswegen gibt er jetzt zwei Tipps, die sich eher auf etwas beziehen, was ich verstehen muss. Was ich im Kopf und im Herzen, wie Alex gesagt hat, wieder neu begreifen muss. Und das wird mir helfen, beständig zu leben. Wir dienen da beständig oder wir können beständig dienen, weil der Dienst großartig ist. So beginnt er diesen Vers, er sagt, darum, da wir diesen Dienst haben, ermatten wir nicht. Um was für einen Dienst geht es hier? Was meint er hier? Wir haben so einen großartigen, so einen besonderen Dienst, wir können es uns nicht leisten, müde zu werden und wir wollen es auch nicht. Wenn ich begreife, wie großartig unser Dienst ist, dann möchte ich nicht aufhören zu dienen. Wenn du verstanden hast, wie toll und wie wertvoll dein Job ist, dann möchtest du arbeiten. Erstmal finde ich interessant, dass Paulus davon ausgeht, dass wir einen Dienst haben. Er sagt nicht, dass wir dienen sollen oder können, wenn es uns passt, sondern er sagt, wir haben einen Dienst. Ist eine Feststellung. Darum, da wir diesen Dienst bereits haben, ermatten wir nicht. Als Kind Gottes, wenn du Jesus im Glauben angenommen hast, dann bist du frei gemacht von Sünde. Und du bist gerettet für alle Ewigkeit. Das ist wie so ein riesengroßes Geschenk, was Jesus dir gibt. Also bei deiner Bekehrung hältst du ein großes Geschenk, eine große Schultüte, wo ganz viel drin ist. Da ist Freude drin, da ist Frieden drin, da ist Vergebung drin, da ist ewiges Leben drin. Das ist ein großartiges Geschenk. Und in dem gleichen Geschenk steckt auch mindestens eine Gabe. Und mit dieser Gabe, die der Heilige Geist dir schenkt, steckt auch ein Auftrag mit drin, einen Dienst, den du bekommst. Also du bist nicht einfach nur frei gemacht oder befreit, damit du jetzt das Leben genießen kannst, sondern du bist befreit, um zu dienen. Befreit, um zu dienen. Und deswegen geht es nicht um die Frage, ob du dienen sollst, sondern wie du dienen kannst. Es geht in deinem Leben nicht darum, ob du dienen sollst, sondern wie. Herr, wie kann ich dir mit meinem Leben und mit meinen Gaben dienen? Du hast einen Dienst und einen Auftrag von Gott empfangen. Und Paulus schreibt davon im Kapitel davor. Er bezieht sich ja in Kapitel 4, Vers 1 mit diesem Darum auf Kapitel 3. Ein ganz interessantes Kapitel, auch ein bisschen kompliziert. Lest es gerne zu Hause in Ruhe nochmal durch. Aber er schreibt hier in Kapitel 3, Vers 5 bis 6, dass wir Diener eines neuen Bundes sind. Ich lese das mal vor. Kapitel 3, Vers 5 bis 6. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Also erstmal sagt er, deine Tüchtigkeit, dein Erfolg, deine Beständigkeit, die kommt nicht von dir, sondern von Gott. Du schaffst es nicht alleine. Also nochmal wird das hier betont, du brauchst Gott. Er schenkt Tüchtigkeit, er schenkt die Treue, er bewirkt das in dir. Und er sagt, dass er uns zu Dienern des neuen Bundes gemacht hat. Und jetzt vergleicht er in Kapitel 3 diesen alten Bund und den neuen Bund miteinander. Und er sagt, der alte Bund, die Sache mit Mose und dem Gesetz, das war gut, das war wertvoll, das war herrlich. Aber wie herrlicher ist der neue Bund mit Jesus? Und er kommt hier ins Schwärmen und er spricht, dass wir eine große Hoffnung haben, dass wir eine große Freiheit haben, dass wir ohne Decke auf dem Kopf zu Jesus kommen dürfen, dass wir Jesus sehen dürfen, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben dürfen. Er schwärmt von diesem neuen Bund, von diesem Dienst, den wir empfangen haben und sagt, dieser Bund ist herrlich. Es ist herrlich, diesen Jesus kennen zu dürfen. Wir sind Diener einer großartigen Botschaft. Jesus gab sein Leben, damit du frei wirst. An deiner Stelle gab er sich hin, dass du ewig leben kannst und schon jetzt mit ihm leben kannst und darfst. Und diese Botschaft ist so eng mit unserem Leben als Christen verknüpft, dass es ein paar Kapitel später heißt, so sind wir nun Botschafter für Christus. So sind wir nun Gesandte anstelle von Jesus. Du bist ein Botschafter, ein Beauftragter dieser großartigen Botschaft, dieses Evangeliums, der besten Botschaft der Welt. Das ist unser zentraler Auftrag, diese Botschaft mit unseren Gaben bekannt zu machen. Dafür leben wir und dafür atmen wir. Dieser Auftrag war in deiner Schultüte, in deinem Geschenk dabei. Du hast einen großartigen und einen wunderschönen Dienst bekommen. Mach dir bewusst, wie schön diese Botschaft ist. Deswegen haben wir viel über den Römerbrief gesprochen und dass Christen das Evangelium brauchen. Wir Christen müssen immer wieder verstehen, wie schön das Evangelium ist und das wird uns antreiben, das wird uns beleben. Gute Nachrichten bewegen uns. Wenn es tagelang geregnet hat und du hörst, morgen wird gutes Wetter, dann wirst du ganz vielen Menschen erzählen, morgen wird's gut, morgen wird's endlich wieder schön. Diese gute Botschaft belebt uns. Wenn du jahrelang eine alte Rostlaube gefahren bist und endlich das neue Auto kommt, dann wirst du das erzählen. Mensch, endlich habe ich ein neues Auto. Das ist richtig schön. Hier, guck's dir mal an. Gute Botschaften, die wir verstehen, wie gut die sind, die treiben uns an. Die helfen uns beständig zu dienen. Also, wir können dann beständig leben und dann treu dienen, wenn wir verstehen, wie großartig unser Dienst und unsere Botschaft ist und weil wir Erbarmen gefunden haben. Das ist der zweite Gedanke hier im Text. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nichts. Erbarmen kann man auch mit Barmherzigkeit übersetzen. Vielleicht steht das bei dir in der Bibel. Und Barmherzigkeit heißt, auf Gott bezogen, also damit ist seine unerschöpfliche, helfende Liebe gemeint, die Menschen in Not brauchen. Das ist ein Unterschied zu Gnade. Gnade heißt, ich habe etwas verbockt und Gott ist trotzdem gnädig, ein unverdientes Geschenk. Barmherzigkeit heißt, ich bin in Not und jemand erbarmt sich über mich. Gottes unerschöpfliche, helfende Liebe kannst du erfahren, wenn du zu ihm kommst. Und dieser Punkt ist ähnlich wie der erste, ist sehr ähnlich, aber hier wird es noch ein bisschen persönlicher, denn wir kennen nicht nur die beste Botschaft der Welt, wir sind nicht nur beauftragt, sondern wir selbst haben ja am eigenen Leib erfahren, wie barmherzig und wie gut Gott ist. Und das fängt natürlich bei deiner Rettung an. Also wenn du Jesus im Glauben angenommen hast, dich bekehrt hast, dann bist du gerettet, dann hast du neues Leben empfangen, dann hat das Kreuz für dich eine Bedeutung, dann ist deine Schuld für immer vergeben. Dann hast du Erbarmen gefunden. Das bezieht sich auf deine Errettung, der Moment, wo dir alle deine Schulden entlassen worden sind. Aber noch mehr, es bezieht sich auf dein alltägliches Leben, dein Leben mit Jesus. Und auch hier würde ich gerne nochmal zu Kapitel 1 zurückgehen. Ich mag es sehr gerne, wirklich lest das erste Kapitel oder am besten den ganzen Brief am Stück. Kapitel 1, da beginnt Paulus und schreibt in Vers 3 bis 4: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, den wir selbst von Gott getröstet werden. Paulus spricht hier von unserem Vater im Himmel und nennt ihn den Vater der Erbarmungen. Schönes Bild, oder? Unser Vater ist der Vater der Erbarmungen. Was für ein Name. Wenn der Teufel an der Macht wäre, der hätte kein Erbarmen. Aber unser Gott ist der Vater der Erbarmungen. Er ist quasi der Erfinder von Barmherzigkeit. Und er lebt Barmherzigkeit in Vollkommenheit. Er ist durch und durch barmherzig. Und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Wir dürfen den Vater der Erbarmungen kennen. Und es geht hier viel um Trost und dass dieser Vater der Erbarmungen uns tröstet. Immer wieder tröstet er uns in all unser Bedrängnis. Also er sieht all das, was du gerade durchmachst. Er sieht all das, womit du gerade zu kämpfen hast. Und er erbarmt sich über dich. Er will dich trösten in deiner Situation, wo du steckst. Das ist Erbarmen. Ein Gott des Trostes. Mach dir das wieder bewusst. Ich glaube, wo du diesen Gott siehst und diesen Gott erkennst, dein Vater der Erbarmungen, da wird dich das bewegen. Da wird dich das antreiben, treu und beständig diesem Gott zu folgen. Lass diese Wahrheit in dein Herz. Denk wieder darüber nach, was Jesus für dich persönlich am Kreuz getan hat. Wie er dir alle Schuld vergeben hat und dich freigemacht hat und Tag für Tag an deiner Seite ist. Diener Gottes dienen beständig. Erstens, weil sie einen großartigen Dienst haben. Weil diese Botschaft so wunderschön ist, mit der wir beauftragt sind. Zweitens, weil wir Erbarmen gefunden haben. Weil wir persönlich dem Retter der Welt und dem Vater der Erbarmungen begegnet sind und das jeden Tag neu tun können. Was ist, wenn ich gefallen bin? Was ist, wenn ich gerade schlafe? Was ist, wenn ich gerade voll versagt habe? Das Gute ist, du kennst den Vater der Erbarmungen. Und dieser Vater der Erbarmungen, der wartet mit offenen Herzen auf dich, mit offenen Armen auf dich. Und er will dir vergeben. Der will dir helfen, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Dieser Vater ist da und will dich beleben. Also lass dein Herz von diesen beiden Wahrheiten wieder durchfluten. Lass diese Wahrheiten wieder in deinen Kopf und in dein Herz hinein, dass wir einen großartigen Auftrag bekommen haben, mit deinen Gaben dem einzig wahren Gott zu dienen. Und dieser Auftrag ist so schön und so wichtig, dass die ganze Welt, die so verloren und hoffnungslos ist, das hören muss. Und dann lass die Wahrheit in dein Herz und staune neu darüber, dass du persönlich von Gott Erbarmen empfangen hast und das jeden Tag neu erfahren darfst. Diener Gottes dienen beständig. Ist das gerade eine Aussage, die über deinem Leben steht? Dann sag Danke, Herr. Und lass dich weiter von diesen beiden Punkten füllen. Ist das gerade genau dein Kampf, wo du sagst, wow, hier falle ich immer wieder, hier stolper ich? Dann lass diese beiden Nachrichten in dein Herz. Und dann geh mutig weiter. Ich möchte mit einem Bild schließen oder mit zwei Frauen, die mir zu großen Vorbildern geworden sind. Und zwar habe ich sie dieses Jahr an der Bibelschule Brake kennengelernt. Ich war selber dort 3 Jahre und war dieses Jahr das erste Mal mit meiner Familie auf so einer ehemaligen Freizeit. Und da habe ich zwei Frauen gesehen, die wirklich schon am Stock gegangen sind. Also sie waren wirklich schon alt. Und die waren total unscheinbar. Ich habe mich erst gar nicht für die interessiert. Und eines Abends saß ich in einem Wohnzimmer neben dieser Frau und ihr angefangen zu erzählen. Und ich hätte ihr am liebsten noch tagelang zugehört. Eine Frau, die ihr Leben lang treu gedient hat. Ein Riesenvorbild. Ich weiß ihren Namen leider nicht mehr. Aber diese Frau war mit ihrer besten Freundin 40 Jahre lang in Brasilien in der Mission. Die beiden waren Single, sind nach der Bibelschule ins Schiff gestiegen mit ihrem Hab und Gut und sind nach Brasilien irgendwo in den Busch gegangen, um dort Menschen zu dienen. Einen großartigen Auftrag, der sie angetrieben hat, das zu tun. Und sie haben dort 40 Jahre unter indigenen Leuten gewohnt oder am Rande von so einem Gebiet im Busch. Und sie haben 40 Jahre lang Menschenleben gerettet, unter größtem Einsatz und Hingabe diesen Menschen gedient, Jesus bezeugt, Kinder gerettet, Leute bei sich aufgenommen und die verrücktesten Geschichten, wie sie Kleinkinder am Ofen aufgewärmt haben, weil die sonst gestorben wären. Also Wahnsinn, was sie zu erzählen hatten. 40 Jahre lang. Dann waren sie im Rentenalter, sind zurück nach Deutschland gekommen und die sind nicht gerne zurückgekommen. Die saßen hier in Deutschland und die haben geheult. Die haben geheult, weil sie zurück wollten. Die wollten zurück zu den Menschen, die wollten zurück zu ihrem Dienst, der so großartig ist. Haben hier erstmal eine Pause gemacht, ein paar Jahre oder ein paar Wochen, ein paar Monaten und haben gesagt, Herr, was können wir jetzt noch für dich tun? Wir sind alt geworden, was können wir tun für dich? Die sind nicht in Ruhestand gegangen. Und auf einmal hat Gott eine Tür nach der anderen geöffnet und die sind so faszinierend. Also die haben ständig irgendwelche Mädelshauskreise. Da sind Gruppen von jungen Mädels gekommen, die gesagt haben, wir wollen von euch lernen. Bitte legt uns die Bibel aus. Die haben ständig irgendjemand, mit dem die Jüngerschaft machen. Ständig Leute, die zur Seelsorge kommen, Leute, die sie begleiten und anleiten und denen dienen. Das ist Treue. Das ist Beständigkeit. Du musst dazu nicht bis Brasilien fahren, du kannst es auch hier leben. Aber bis an dein Lebensende zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Das hat mich sehr beeindruckt und das lehrt mich, ich bin nicht dann ein toller Diener, wenn ich mal eine tolle Predigt halte. Du bist nicht dann ein treuer Christ, wenn du einmal eine tolle Kindergeschichte erzählt hast oder einmal irgendwie ein tolles Gespräch hattest. Es geht Jesus um mehr, dass du mit Ausdauer läufst, Tag für Tag an Jesus festhältst und ihm treu nachfolgst, auch wenn es schwer wird. Und dazu möchte ich euch ermutigen, ein Diener Gottes bleibt dran. Bis zum Ende. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Amen.